Erstmals Prost die Dame, Prost die Herren.
Prost,
Prost.
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 King of King, War, King, Leute.
Prost.
King of
Prost.
Prost.
Prost. Zum Wohl.
Prost.
Und willkommen zum Biertaucher Podcast 209. Diesmal mit unserem Sponsor.
Bernd.
Andreas.
Jens Wein.
Häufig.
Hopp.
Dennis.
Horst.
Und Gregor.
Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von WooConnect.com, der Internetagentur aus Österreich. Danke an dieser Stelle.
Und unserem anwesenden Sponsor Bernd Schlapsi, sowie unserem nicht anwesenden Flatterern Ayuvo und dem anderen, dessen Namen ich immer noch nicht weiß, weil er noch nicht geflattert hat
bis und heute. Den anwesenden Flatterer,
der behauptet.
Ich habe Beweise. Okay. Heute ist Juni, der
9. Juni 2015. Wir befinden uns, grob gesagt, im Innenhof 2 vom alten AKH.
Wir schreiben die Folge 209. Nein.
Ja. Dennis, fragst du alle, was sie erlebt haben?
Was habt ihr so...
Super Effekt.
Also, ich weiß nur, was wir jetzt gerade erleben. Wir erleben den Weltuntergang.
Ja, es ist etwas stürmisch im alten Acker heute, aber wir haben uns Zuflucht gefunden in einem Zelt, dankenswerterweise. Danke an die Uni.
Also nochmal die Frage, es bleibt diesmal ruhig. Was habt ihr so erlebt?
Ich war am evangelischen Kirchentag und kann davon berichten.
Ja, ich war bei einer Produktion der Wiener Festwochen und kann davon berichten.
Ich war am Wochenende auf der Donauinsel in Vienna. Und die Woche davor war ich im Theater bei Alma Mala.
Ja, ich war auch bei Rock in Vienna.
Ja. Sven, ich war ganz unten im MRK.
Im Keller.
Im Keller, ja. In einem Dungeon, den noch keiner kennt.
Ich habe einen Bad Moms Club organisiert im Museumsgut.
Ich habe nichts erlebt. Nächste Woche werde ich Pet User Group erleben. Und gestern habe ich fast Science Fiction im Park erlebt. 10 Minuten lang.
Cool. Ich kann noch nachtragen, dass ich nach dem letzten Biertaucher Podcast einen Fuchs gesehen habe auf der Friedensbrücke.
Auch noch ein Nachtrag. Danke
sehr. Ja, und wer der Haupt gestern sagt, gestern war auf einem Vortrag noch zum Thema Postgres. Das war der Sprecher, hat auf der FOSDEM den Vortrag gehalten. Bei dem schon, bevor der Vortrag begonnen hat, ungefähr 100 wartende Zuschauer draußen vom Raum gestanden sind. Und der hat das gestern...
Weil sie rein wollten oder weil er begonnen hat zu reden?
Weil sie rein wollten.
Okay.
Der hat das gestern im Stockwerk.
Im Coworking Space.
Ja, genau.
Ist das der, der auch bei den Wiener Wochen immer den Vortrag hält?
Bei den Wiener Wochen? Gute Frage.
Bei Linux Wochen.
Nein, das ist ein anderer.
Ah, okay. Der ist zumindest empfehlenswert.
Ja, habe ich schon gehört, ja.
Und wir sollten noch technisch anmerken, dies ist, glaube ich, die erste Biertaucher-Folge mit einem Mikrofonständer. Mhm. Der ist so groß wie wir und verstellbar.
Beware des Stativ, ja. Ein ganz neuer Sound hoffentlich.
Und wir stehen im Kreis darum herum.
Und wenn einer hüpft, dann hört man es wahrscheinlich.
Ja, wenn es nicht übers Knarren des Zeltes übertüncht wird, ja, schauen wir mal.
Fuchs. Ich habe wirklich einen Fuchs gesehen auf der Friedensbrücke. Um 23.30 Uhr ist er über die Alsabachstraße gegangen, hat dann Müll gefuttert auf einer dreispurigen Straße und ist dann bei Passanten vorbeigegangen und hat sich mehrmals fotografieren lassen, hat die Fotos hinaufgeladen. Das ist deshalb bemerkenswert, weil ich im 9. Bezirk noch nie einen Fuchs gesehen habe.
Hast du das dokumentiert?
Ja, ich habe mehrere Fotos gemacht und man sieht hauptsächlich die Augen, also das Licht, der Blitz hat reflektiert, aber auf einem Foto sieht man auch ein bisschen die Umrisse vom Fuchs.
Okay, weil es gibt ein Portal, Url müsste ich nachreichen,
ja.
Zum Thema Wildleben in Wien. Da kann man eben solche Sichtungen...
Wildleben in Wien, werde ich versuchen,
irgendwie das, so, das ja, zu finden. Ihr müsst das jetzt suchen, könnt die... dann in die Shownotes stellen, aber da kann man das dokumentieren, wenn man das sieht.
Sehr gut. Ja. Biber am Donaukanal und solche Dinge.
Genau, ja.
Biber gibt es ja.
Nein, die hat es tatsächlich ab und zu gegeben. Ich kenne jemanden, der ein Krokodil in der alten Donau gefunden hat.
Wie viel hat der nur getrunken?
Nein, es war damals ein Kind noch. Aber das Krokodil kann nur wenige Stunden vorher ausgesetzt worden sein, weil es war schon komplett daneben. Es war viel zu kalt. Und also, dass die dort leben, ist wirklich ein Gerücht, glaube ich.
Ich kenne nur Eichhörnchen in Schönbrunn. Aber die sind nicht besonders zutreil.
Da musst du einen Zentralfriedhof geben, dort sind sie wirklich sehr zutreil.
Ja, das stimmt, genau, ja.
Wie schmecken die so?
May contain nuts.
Die Füchse. Und jetzt?
Ja, das war's.
Das war ein Beitrag, der erste, Teil 1.
Okay. Ja, ja.
Ich starte mal, damit das irgendwie mal in die Gänge kommt hier. Ja, ich war bei den Wiener Festwochen und davor kann ich ja noch berichten, das war im Museumsquartier, die Aufführung in der Halle E.
Ich fürchte mich vom Mikro.
Okay. Und davor war ja, was wir letzte Woche, glaube ich, zumindest hatten wir es in den Themen, diese Vegan-Mania, diese große
warst du da Essen,
und da war ich auch, ja.
Du warst auf der Vegan-Mania?
Ja, ich habe mir gedacht, cool. Dass um 19:30 Uhr beginnt die Aufführung, schaut man schon mal früher hin, kann man vorher noch was futtern und dann
und erzähl,
schaut man auf die Aufführung.
Wo war das und wie viele
das war Leute? Vor Museumsquartier, also nicht in den Innenhöfen, sondern halt, wenn du halt davor rausgehst.
Ja.
Und das war irgendwie ein langer Schlauch, irgendwie auf beiden Seiten standen und da konntest du dich halt durchschauen, durchmischt halt auch mit den klassischen T-Shirt-Läden und wo man sich Sprüche, markige Sprüche kaufen können und solche Sachen. Und ja, also das Vegan-Mania, ich muss sagen, keine Ahnung, ich hab ja auch dieses Genussfest in der Marxhalle besucht und so und ich komme immer mehr ab von diesen Spezialitäten-Treffen oder Kongressen oder so.
Streetfood-Akkumulationen.
Weil an und für sich, auch wenn sie gutes Food anbieten, dort, wo es wirklich gut ist oder wo es gut zu sein scheint, sind eh wahnsinnig viele Leute angestellt. Also ich gehe dann immer den Weg des geringsten Widerstandes und dann sehe ich mich in irgendeiner Ecke wieder, wo ich dann gehetzt irgendwie so aus einem Plastikgeschirr halt das Futter in mich rein. Esse. Aber ja, ich habe so einen Föhner gegessen, der war ja, ganz in Ordnung, ja, also mit Föhner. Vorgeschriebener Döner.
Ah, okay, veganer Döner.
Richtig, war vollkommen in Ordnung mit so witzigem Fleisch und so, es hat geschmeckt.
Wie, und da das war Fleisch drin?
Nein, Fleischersatz.
Okay. Und das hat nach Fleisch geschmeckt? Oder irgendwie?
Das darf man sich ja niemals fragen, schmeckt das doch irgendwas Fleisch?
Dann hat man sowas so voll geschmeckt.
Ja, es war sehr delikös. Also diese Inhalte, was man in Sandwich rein geben kann, ist jetzt, glaube ich, ja mittlerweile ein gelöstes Problem. Das kann man. Ich meine, es gibt Leute, die machen es lieblos, wenn sie irgendwelche Kartoffelpuffer reinstecken und glauben, damit kommen sie irgendwie über die Runden. Das funktioniert für mich nicht so gut. Aber gutes geschnetzeltes oder gute Burger-Patties kriegt man irgendwie schon hin. Auch wenn sie nicht nach Fleisch schmecken. Ja. Und ansonsten, ich meine, da waren wir jetzt kurz dort. Was hat es noch gegeben? Also ich habe diesen Föhner gegessen und meine Begleitung hat gegessen, was war denn da? Ja, so Asia Wantan und Summer Rolls, eh auch sehr beliebt bei den ganzen anderen Asia-Läden. Und die Summer Rolls und so, ja, eh gut, aber es hat mich jetzt nichts von dem Food irgendwie besonders aufgeregt. Im 6. und 7. gibt es diverse Läden, die mindestens genauso gut das halt. Vielleicht die nicht in veganer Qualität, sondern in vegetarischer Qualität servieren, aber.
Du wurdest nicht bekehrt und bist jetzt vegan geworden?
Ich sowieso nicht. Nein, bin ich nicht. Ich begrüße es hin und wieder, und weil ich ja neugierig bin und alles in mich reinstopfe, vom guten Spektrum bis zum bösen Spektrum. Also kann auch mal Pizza Burger sein von Dr. Oetker, anstatt irgendwie den veganen schöner Food. Aber ja.
Genau. Oetker ist viele Fälle, ne? Weiß Bescheid.
Ja. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, da hat einer geschrieben, immer wenn sich Dr. Oetker ein neues Pizzarezept ausdenkt, stirbt ein Pizzabäcker in Neapel. Nicht ganz gut, ja. Ja, und da haben wir uns halt durchgeschlagen, haben uns schon ein bisschen so in Stimmung gebracht und um 19:30 hat es angefangen. Eine dänische Produktion auf Dänisch, 5 also, Stunden Shakespeare.
Wow.
Mit Obertiteln, also in Originalsprache vorgetragen von einem ziemlich großen Ensemble. Der Regisseur, ich habe mir da richtig Papierunterlagen mitgebracht. So. Der Regisseur heißt Ivo van Hove und ist ein gestandener dänischer Regisseur, also hat schon einige Aufführungen inszeniert. Und es war eine Compilation von 3 Stücken von William Shakespeare, nämlich Henry V., Henry VI. Und Richard III. Und das Ganze war weniger gemixt als irgendwie so brav hintereinander aufgeführt. Und sie haben gleich so begonnen, es war das Setting halt
modern, das heißt keine klassischen Verkleidungen und Roben, sondern alle in den klassischen grauen Anzügen, wie man es von modernen Aufführungen jetzt eh kennt, was ich eh ganz angenehm finde. Dann haben sie irgendwie so das modern inszeniert, das heißt, das ist so, der zentrale Setting war angeblich dem War Room von Winston Churchill nachempfunden und da hat eigentlich die Haupthandlung stattgefunden und von diesem Hauptraum sind noch so Gänge weggegangen. Und die waren so halb verdeckt und sind ein bisschen ums Eck gegangen und drüber Monitore und du konntest durch die Monitore dann weiter in diesen Raum reinschauen. Da haben sie die ganzen Totenszenen irgendwie aufgenommen oder das war ganz eigentlich ganz pfiffig, weil da haben sie teilweise echt gespielt und du hast noch so ein bisschen reinblitzen können und teilweise sind sie dann weiter in diese Gänge reingegangen und dann hast du aber schon gesehen, okay, das ist irgendwie eingespieltes Material, weil da ist zum Beispiel der Hauptdarsteller auf einmal in einem Meer von Schafen drinnen gestanden. Hätte mich gewundert, wenn sie es wirklich gemacht hätten, ja. Und ja, mir hat das gefallen. Es war irgendwie, ich habe im Standard eine Rezension drüber gelesen und der hat gemeint, naja, es ist so wie Game of Thrones, halt so runtergeradelt. Und genau das hat mir aber gefallen. Also sie haben relativ stringent begonnen, sie haben am Anfang so irgendwie die jetzige englische Königsfamilie gebracht und dann lauter Köpfe aufblitzen lassen und so die Timeline nach hinten gegangen. Mhm. Und es ist dann durchgerast bis eben zum Henry den V.
Und dazu die Game of Thrones Melodie?
Nein, so weit sind sie nicht gegangen. Aber ab Henry den V. ist es eben dann losgegangen. Und ja, also Intrigen, Töten, Kriege, weißt du, das ist dann halt noch, also das Thema, das Stück hatte geheißen King of Wars, das heißt, das war die blutige englische Geschichte, wo jeder, also im ersten Teil der Henry V., der hat halt Krieg gegen die Franzosen geführt, sehr lange, das war so irgendwie das Hauptthema von dem. Der Henry VI., der Nachfolger, der ist irgendwie viel zu früh gekrönt worden, der hat sich nicht so viel interessiert für Politik, dafür fürs Christentum, ist ihm nicht gut bekommen, weil dann ist er, das war damals halt auch so der Krieg zwischen York und Lancaster. Die Yorks, seine Lords, sind alle fertig gemacht. Dann war der irgendwie weg vom Fenster. Dann war Pause. Dann haben mich meine Theaterbegleitungen verlassen und haben gemeint, sie gehen jetzt nach Hause. Es war Punkt 2,5 Stunden. Mhm. Bis dahin, es ist ja auch ein bisschen ein Spiel. Man schaut dann auf die Bühne, aber auch ins Publikum. Es ist ja dann auch, wer steht als erster auf Spiel. Und die Leute waren aber relativ diszipliniert, was fürs Stück spricht. Ja. Und auch wenn es eine moderne Aufführung war, du hast eigentlich immer gewusst, was Handlung ist. Und du verlierst dann natürlich irgendwann einmal, wenn die Konzentration nachlässt, den Überblick, wer jetzt gerade gegen wen intrigiert. Aber so im Grunde kriegst du's dann mit. Ja. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich schon in Stunde 4 bin und jetzt noch die letzte Stunde genieße. Aber dann hatte ich noch 2,5 Stunden vor mir. Und der letzte Akt war dann halt nur noch Richard III. Und Richard III., das war, ich glaube, da war sein älterer Bruder gerade zu der Zeit an seiner Macht. Und der hat sich halt irgendwie auch, der war selber ein fieser, benachteiligter Charakter, so wurde er gezeigt im Stück. Und der intrigiert sich dann halt, will sich an die Macht intrigieren, gelingt ihm aber nicht, ja. Ich muss allerdings sagen, den Richard III., den muss ich mir nochmal anschauen, weil der, das war ja gut, die haben ja auch so Sound eingebaut, es gab so 4 also Bläser so, und beim Richard III. Haben sie dann die Bläser gegen einen DJ-Kanzel ausgetauscht. Das ist ein bisschen eine einfache Metapher, um die voranschreitende Zeit irgendwie darzustellen. Aber naja, aber dadurch, dass immer Sound da war und dass sie auch einen Countertenor eingesetzt haben, warst du immer in so einer Soundwolke drinnen. Und mir hat das so gefallen, das ist wie bei Birdman die Kriegstrommeln oder so, oder wie bei Punch Drunk Love, dass du halt irgendwie immer in so einer, Unwohlsein-Machtklangwolke drinnen warst. Und im letzten Teil hat sich das, also da muss ich sagen, meine Konzentration und meine Müdigkeit war schon etwas groß. Und die Träume vom Richard III. Mischen sich dann schon so mit meinen ein wenig. Aber am Ende bin ich dann wieder aufgewacht und es war, kann man sagen, eine Stunde jetzt lang, kann man schon ehrlicherweise sagen. Aber es bringt auch was, weil es ist wie, wenn du eine ZIP-Datei so in dein Gehirn bekommst und es wird dann so die nächsten Tage ausgepackt, da kriegst du halt Shakespeare zusammen in kompakter Form. Und ich fand's gut. Ja. Ja.
Also dann schließe ich mich an, wenn wir schon bei der Kultur waren.
Ja.
Ich hab jetzt auch Papier mit. Also ich war bei Alma Mahler. Ich weiß nicht, ob das mir was sagt. Mir hat das,
die Geliebte von ganz vielen, oder?
Von ganz vielen, das ist richtig.
Ganz vielen.
Also, das ist ein Theaterstück von, ich muss jetzt kurz nachschauen, Paulus Manka. Hat heuer das 20-jährige Jubiläum gefeiert. Das war schon, hat schon überall auf der Welt gespielt, also überall. Zumindest sehr viele Locations. Wie zum Beispiel Wien, Venedig, Lissabon, Los Angeles, Betonell im Burgenland, Berlin, Semmering, Jerusalem, Prag und eben in Wiener Neustadt. Das war heuer das zweite Mal in Wiener Neustadt. Deswegen bin ich auf das aufmerksam geworden, weil das ist ungefähr 300 Meter Luftlinie von meinem Zuhause entfernt. Mhm. Und voriges Jahr habe ich es nicht geschafft. dann war es auch schon. Und heuer habe ich es geschafft, bin da dorthin gegangen, habe nicht genau gewusst, was mich erwartet. Und bekommt dann diese Eintrittskarte und fängt dann zum Lesen an. Wo dann steht zum Beispiel, Alma, a Show bis ans Ende, beschreibt in 44 parallel ablaufenden Szenen das aufregende Leben der berühmten Künstlermuse Alma Mahler-Werfel. Die Schauplätze sind über das ganze Gebäude verstreut, die Figuren führen sie durch Zeit und Räume. Wenn sie eine besondere Figur auswählen und ihr folgen, wird sie zu ihrem ganz persönlichen Hauptdarsteller. Sie können die Figuren während des Abends aber auch wechseln und sich so ihr ganz individuelles Handlungsmosaik zusammenstellen. Sie sind eine Filmkamera und bestimmen selbst die Entfernung zum Objekt ihrer Wahl und den Bildausschnitt. Sie können ihren Standort während der Betrachtung auch verändern, indem sie wie eine Kamera fahren, zoomen oder schwenken. Zwischen Nahaufnahme und Totale können sie jede beliebige Distanz wählen. Sie sind eine moderne Hightech-Kamera und bewegen sich rasch, leise und so unauffällig wie möglich. Kameras unterhalten.
Hinweis.
Genau. Kameras unterhalten sich nicht mit anderen Kameras und sie benutzen selbstverständlich auch keine Handys. Kameras rauchen nicht und sie fotografieren nicht. Wenn sie mit einer zweiten Kamera kommen oder mit mehreren Kameras, sollten sie die Ereignisse getrennt verfolgen. Am Ende des Abends können sie dann wie am Schneidetisch ihr Material mit den anderen vergleichen und zu einem kompletten Ganzen zusammenfügen. Ihr Auge schreibt das Theaterstück, schalten sie sich ein. So, das war mir sehr interessant.
Das wie schaut das in der Praxis aus? Mehreren Zimmern sozusagen gespielt wird und du wanderst da rum zwischen den Zimmern.
Die Location in Neustadt ist die Serbenhalle. Das war früher eine Halle, die in Serbien gestanden ist. Ist, glaube ich, Anfang des 19. Jahrhunderts nach Wiener Neustadt verfrachtet worden. Dort ist früher Eisenbahnen sind produziert worden und im Krieg Raketen. Mhm. Weil Wiener Neustadt war die meistbombardierte Stadt im Zweiten Weltkrieg.
Okay.
Und das war Raketen- und Flugzeugbau. Und es steht jetzt mehr oder weniger leer. Und ist jetzt zur Verfügung gestellt worden, ist eine Riesenhalle. Und das beginnt mit so einem Empfang, wo man die Karte holt, und dann kriegt man schon mal Sekt. Dann trinkt man schon 3-4 Sekt. Dann geht man in die Halle rein und dann weiß man nicht, was sie erwartet. Und dann steht man einfach immer dumm. Und diese Halle hat auch Schienen drinnen. Und auf so einem Zug sind die Leute vom Parkplatz dorthin geführt worden. Und dann steht man so drinnen und dann kommt der Waggon und dann beginnt es mitten und die Leute gehen plötzlich, die Künstler, die aber schon davor draußen gestanden sind und eigentlich bedient haben und die den Sekt ausgeteilt haben. Und dann beginnen die halt mit diesem Theaterstück zum Reden. Und im Endeffekt war der erste Teil so, dass dann irgendwie rausstellt, es gibt 3 Alma Mahlers. Mhm. So, das war so die erste Szene. Und die haben sie dann aufgeteilt. Und zuerst steht man so in so einer nackten Halle und dann rennen sie weg und dann denkt man sich, okay, jetzt muss man irgendwo hin. Und die Nebenräume sind echt super eingerichtet, also mal so ein Wohnzimmer oder ein Badezimmer, eine Küche. In der Küche haben sie zum Beispiel live gekocht, Suppe, offenes Feuer. Mhm. Die haben dann, die Schauspieler haben dort wirklich live gegessen dann, so nebenbei immer. Und es waren überall tausende Fackeln, tausende Kerzen. Es war immer Feuerwehrmann anwesend. Und man geht halt da irgendwo rein, weiß nicht, kennt sich nicht aus. Mhm. Da gibt es halt Leute, die setzen sich dann mitten im Raum, so auf den Tisch. Und jede Szene ist eigentlich meistens begleitet worden von einem Streit zwischen der Alma und einem ihrer Liebhaber. Mhm. Und dann passiert halt, also es ist unausweichlich, dass man dann plötzlich mitten im Streit ist, weil wurscht, wo man sich hinsetzt, man sitzt im Rand zum Kasten, dann muss die darauf klettern und holt irgendwas, oder man sitzt in der Mitte, dann streiten sie um einen Tisch, oder ganz am Schluss war eine Szene, da war das in der Küche und das war dann so ein Kriegsschauplatz, also da war ich am Tisch Verletzter gelegen. Und im Hintergrund haben sie eingespielt, also es war immer sehr starke Kulisse, entweder Musik oder dann dort war so ein Kriegsschauplatz. Und da ist einer am Tisch gelegen, so verletzt, und die eine ist nur mal dumm gerannt und hat halt quasi den irgendwie verarztet. Hinter mir ist ein Schauspieler gestanden, so einen halben Meter, der ganze Zeit, ungefähr 15 Minuten lang so.
Also hat sich bekreuzigt, oder?
Ja, genau, so bekreuzigt. Und der Hauptdarsteller der Szene ist dann zuerst, und ist ganz aufgewühlt, und dann steht er plötzlich auf, haut diesen Schauspieler am Tisch liegend, so quasi die Jacke über den Kopf und bringt den halt um und der reißt am Tisch und unten steht so ein Bottich, schaut aus wie Blut, den haut er natürlich um. Die Leute, die sind aber rund um den Tisch gesessen, die sind alle abgesprungen, auf dem Tisch eine Fackel gestanden, die hat es fast umgehauen, alle sind abgesprungen, in dem Raum war viel Stroh. Man, sehr gut gemacht, coole Szene und es war halt eigentlich überall, also das ist in der Bad-Szene. Dann fangen sie die an, dort so zum Rasieren, zum Ausziehen. Die zwei Herren in der Szene stehen plötzlich komplett nackert da, einen halben Meter neben irgendeinen alten Herrn und so, oder von Damen. Und es war eigentlich recht lustig. Teilweise spielen sie, wie wenn niemand da wäre. Das heißt wirklich, du stehst einen halben Meter neben denen und die spielen so, wie wenn niemand da ist. Oder sie binden die Leute ein, dass sie halt wem was zum Trinken anbieten. Oder in der einen Szene reden halt die drei Almas miteinander und dann gehen sie so zu den älteren Herren hin, schenken denen so Sekt so im Mund ein oder nehmen den und dann mit denen tanzen oder so. Also es war recht lustig.
Ja. Du bist also immer gefordert als Publikum sozusagen. Du kannst dich nicht in der Anonymität irgendwie das Publikum...
Na, es funktioniert schon irgendwie, aber man ist ja trotzdem immer irgendwo im Weg oder dann... Aber es ist recht lustig und man kann nicht jederzeit rausgehen, woanders hinstellen. Irgendeiner ist dann eingeschlafen, weil das Ganze hat begonnen auch um 7:30. Dann waren es ungefähr 2-2,5 Stunden, dann war so ein Gala-Menü, so ein Drei-Gänge-Menü. Das war dann auch sehr stressig, weil es war ein Buffet und...
Dabei haben sie weitergespielt, oder?
Nein, da haben die halt teilweise bedient oder die haben selber was gegessen oder so und dann haben sie aber ziemlich schnell weiter dann. Das heißt, die waren gerade mit der Nachspeise fertig, haben schon weiter dann. Dann haben die ganzen Tische waren dann schon wieder Schauplatz von der nächsten Szene und dann ist man wieder weitergegangen. Und da habe ich mich unterhalten mit Tischnachbarn, die waren zum 6. Mal und haben gesagt, jetzt haben sie dann vielleicht alles gesehen, weil was natürlich klar ist, man sieht nie alles. Ja. Es gibt also drei Almas, dann gibt es natürlich drei Männer und die teilen sich auf, es ist nicht immer ein Alma mit irgendeinem von diesen Männern zusammen, das heißt, es gibt immer sehr viele parallele Schauplätze und man kriegt natürlich nie alles mit. Die haben gesagt, sie kennen wem, die haben es jetzt 12 oder 13 Mal schon gesehen, also von 20 Mal ist das schon sehr viel.
Ich habe das auch gehört, ein Arbeitskollegen von mir hat mir noch vorgestellt und wäre auch schon zum dritten Mal dann dort,
einfach ja, also,
den Leuten zeigen wollte. Dann
noch. Also ich war komplett begeistert, ich habe vorher nicht gewusst, um was es jetzt geht, also ich würde das wieder anschauen, weil da muss man sich dann andere Szenen anschauen.
Du hast jetzt sozusagen nur einen individuellen Handlungsfaden verfolgt, also wo du halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst.
Also es gibt da mehr Strategien, man verfolgt der Person, also entweder eine der Almas oder einen der Herren, oder man bleibt an einer Stelle, was halt eher fad ist, weil da sieht man die ganzen Zimmer nicht. Ich bin halt dann irgendwo immer nach einer Szene, bin halt dann irgendwo anders hingegangen und ja, es war halt dann im Endeffekt, man hat immer das Gefühl, man verpasst was, man muss jetzt weiter und wenn die Szene fad ist, dann denkt man sich, ah, jetzt muss man irgendwo anders hin, weil vielleicht ist woanders mehr los.
Und auch keiner ist auf die kluge Idee gekommen mit einem Google Glass da im...
Nein, also das Publikum war ungefähr, ich hätte jetzt geschätzt 55 plus. Das heißt auch, es waren fast keine Smartphones oder Handys während der ganzen Vorstellung zu sehen. Das war sehr angenehm. Ja, und das hat dann dauert von 7:30 bis 0 Uhr ungefähr.
Und nachher hat man dann wirklich noch Lust drüber zu reden oder wollten dann alle nach Hause und waren müde?
Nein, danach stellen sie dann das Buffet da auf, was halt überblieben ist, und dann hätte man wahrscheinlich nur mit den Künstlern noch reden können, wie davor schon, wenn man gewusst hätte, dass das teilweise die Künstler sind. Und ich glaube, dass viele blieben sind und dann dort noch, dann hätte man noch einen Wein und so trinken können, es war ja alles im Preis inbegriffen, und nur essen können und mit den Künstlern reden können. Aber dass ich da früh aufmachen müssen, bin ich dann heim, nachdem es vorbei war. Aber
du klingst sehr begeistert von dem.
Ja, würde man das auf jeden Fall sofort wieder anschauen.
Ja. Spielen Sie es noch?
Nein, ich glaube, das war jetzt bis vorige Woche oder so.
No.
Aber nächstes Jahr wird es wahrscheinlich wieder
irgendwo kommen. Ja, das ist so eine Tradition bei uns. Auch. Anscheinend, ja. Aber wenn Sie so lange spielen, also ich hoffe
also
ich
auch,
dass es wieder mal auflegen.
Für die, die es dann interessiert, kann man sich diese, das war zum Beispiel die Halle in Wiener Neustadt, für die Podcast-Hörer natürlich jetzt ganz super, wenn ihr die Bilder herzeigt.
Ja, schön. Ich kann es für die Spielbeschreibung, schön.
Ja, man kann halt da dann schauen.
Schönes Settings.
Ja.
Das waren die drei Almas, die Jungen da?
Ja, das waren jetzt nicht genau die, glaube ich. Die war dabei, aber die anderen zwei nicht. Das nehmen wir dann. Aber ja. Das ist, glaube ich, der
Manka himself.
Das ist der Manka himself, genau. Die Szene zum Beispiel verpasst, wo da die Fahne mit dem Hitlerkreuz hängt. Ja. Da gibt es halt die eine Bart-Szene, wo der Typ nackert in der Badewanne sitzt. Nein, keine Ahnung. Die wäre verpasst, aber muss man nicht. Am Schluss steht das Hausmädchen dann. Sieht ja aus und steht dann vor alle dort, wo dann, das ist eine Szene, wo dann wirklich alle im gleichen Raum sind. Wo der Kokoschka, das kennt, die Puppe präsentiert.
Ah, okay.
Ja, also war sehr begeistert.
Er hat gleich zweimal positive Kulturerfahrungen. Noch jemand?
Magst du vielleicht was einfließen lassen, bevor du uns einschläfst?
Ja, ich fand es ganz schade, dass Alma Mahler-Werfel wie im Mainstream üblich als Geliebte von vorgestellt wurde. Also sie war natürlich auch eigenständige Künstlerin und Philosophin, möchte ich schon anmerken. Ja.
Wir haben ja keinen von ihren Liebhabern erwähnt, namentlich.
Das ist richtig.
Wir haben auch nicht mehr.
Naja,
Ach, ja, das war...
Die Assoziation hast aber jetzt du erst geschaffen, weil bis jetzt war das nur jemand.
Ja, und so viel ich mitkriege, das hat ja auch indirekt gewirkt. Also man sagt ja, so und so viele Künstler hätten ohne sie recht wenig oder weniger weitergebracht.
Aber das fällt dann wieder unter das Musentum. Also das war halt auch, ist in dieser Zeit wahrscheinlich auch nicht anders möglich gewesen, dass man als Frau irgendwie seinen Einfluss spielen lässt über Männer. Also
aber Ich hab dann nach dem Stück noch nachgelesen, was mich dann interessiert hat, weil man ja natürlich nicht alles verfolgen hat können und vieles war verwirrend und was war jetzt dann? Und ich hab dann nur gelesen, dass sie halt selber komponiert hat. Das kommt schon in der einen Szene hervor, weil sie den einen Streit erwähnt, so, ja, sie komponiert und der Gustav Mahler halt jetzt nicht viel davon und so. Und habe jetzt dann nachgelesen, dass selbst, also jetzt im Nachhinein von ihren selbst komponierten Stücken ja nur mehr 17 vorhanden sind. Also es ist gar nicht viel mehr da.
Ja. Genau, sie hat komponiert und sie hat dann aufgehört, weil der Gustav gesagt hat, ein Komponist in der Familie ist genug.
Gibt es da auch irgendwie Kontroversen, dass sie irgendwas produziert hat, das jemand andere dann für sein eigenes Werk ausgegeben hat? Okay, wir wissen es nicht.
Allgemeines Kopfschütteln.
Sehr gut, Dennis.
Genau, ansonsten noch Mahler. Danach war Gropius, der wird immer nicht erwähnt, weil sie ja Mahler Werfel heißt. Also Gropius war noch da, Architekt, hat in Berlin was geschaffen, was heute als Museum genutzt wird. Das ist der Martin-Gropius-Bau. Das ist genau in der Straße, genau nebenan vom Reichssicherheitshauptamt. Und noch eine kleine Abteilung, die Geheime Staatspolizei, also die Gestapo. Dieses Gelände ist natürlich wie alles erst einmal geplättet worden im Krieg, wurde nichts gebaut, außer später eine Baracke, um daran zu erinnern, wer war verantwortlich für den Krieg, wer sind die Leute. Und man sieht noch so ein paar ausgegrabene Kellerdingens, das ist nicht viel, aber da sind Aufsteller dabei gewesen. Und diese Baracke ist leider ab und zu mal niedergebrannt. Das passiert halt. Wahrscheinlich hat da jemand geraucht. jedenfalls haben sie jetzt ein richtiges Gebäude hingestellt. Gar nicht so groß. Also ein Flachbau mit Kellerdings und beinhaltet eben diese Ausstellung. Topographie des Terrors. Und ja, frei Eintritt und gut gemacht. Ich empfehle, wenn ihr nach Berlin kommt, schaut euch das an. Und dann nebenan, wie gesagt, der Gropius-Bau, immer Ausstellungen dabei.
Auch schön.
Und letztes Jahr war der David Bowie ausgestellt und so. Ja.
Ich habe den Ai Weiwei dort mal gesehen. Also nicht den Ai Weiwei himself, aber seine Exponate. Ja, das war in dem Bau, genau. Mhm.
Ja. Okay.
Ja, also ich habe was zeitloses Kulturgut mitgebracht. Es nennt sich Bier. Also ich habe mir gedacht, ich könnte mal über Bier reden, weil ich habe gefragt, ob irgendjemand schon mal hier über Bier geredet hat. Und anscheinend wurde nur das Bier aufgemacht und getrunken, aber es kam nie etwas über das Bier aus dem Mund heraus.
Ja, selten oder Halbsätze höchstens, aber keine ausführliche Besprechung.
Also habe ich mir gedacht, ja, ich könnte mal was zu Bier erzählen, was es eigentlich überhaupt für Biersorten gibt. Also hier scheint es eindeutig nur zwei beliebte Biere zu geben.
Aus der Not heraus.
Es liegt daran, das ist dass wir uns
alle
kurz jetzt vorher beim Bier laut, was wir da jetzt
Bier mal trinken. Es gibt hier hauptsächlich blaue Dosen und grüne Dosen.
Ja! Schon zu viel.
Naja. Und ein bisschen rot.
Und ein bisschen rot, genau.
Gar kein Gelb, das ist komisch.
Sie haben alle, es sind im Prinzip alle trotzdem dieselben Biere, es ist nämlich Pilz.
Ja.
Ich habe gedacht, das ist Lager.
Oder ist das Märzen?
Märzen glaube ich nicht.
Ist es nicht.
Das kann auch sein.
Nein, das ist ja überhaupt, das ist Radler. Ich weiß gar nicht, was sie da reinmischen. Muss man da was angeben?
Das weiß ich gar nicht. Also ja. Mischbiere weiß ich jetzt nicht.
Ja, das ist klar.
Frevel und der Menschheit.
Ich bin der Einzige, der keine Dose hat, sondern eine Flasche. Ich habe mich für ein Pale Double Bock entschieden. Und hier haben wir auch direkt den ganz krassen Unterschied. Alle trinken hier ein untergäriges Bier und ich trinke ein obergäriges Bier. Das ist die Vorliebe zum obergärigen Bier gegenüber dem untergärigen Bier.
Warum? Ich habe die letzten vier Dosen aus dem Regal genommen.
Bist du noch immer beim Entschuldigungsteil? Ja, also, was ist der Unterschied zwischen untergärig und obergärig?
Also im Prinzip heutzutage fast keiner mehr, weil nämlich beide im Prinzip die Hefe nach unten sinken lassen. Aber im Ursprung war es so, dass das obergärige Bier die Hefe zum Schluss aufgestiegen ist und oben blieb. Heutzutage lässt man sie anschließend wieder runtersacken nach dem Gärprozess.
Das heißt, wie beim heißen Kakao so eine Haut gehabt haben?
Nein,
die Hefe das,
nee, das nicht. Aber die Hefe kommt, war halt oben. Das sind die Hefepilze. Das macht man heutzutage nicht mehr, weil das Problem ist, beim obergärigen Bier, das muss sofort getrunken werden, während das untergärige Bier gelagert werden kann und anschließend später getrunken werden kann. Mhm. Beim Märzen zum Beispiel ist es so, es ist ein obergäriges Bier. Und das konnte man nur bis zum März brauen. Anschließend funktionierte es nicht mehr wegen den Temperaturen.
Märzen, okay, mir wird einiges klar.
Genau.
Stimmt nicht ganz. Bei uns in manchen Gegenden hat man Eis lagern können bis in den August oder länger noch.
Ja, aber dann ist wahrscheinlich kein Märzen, oder, sondern ein anderes.
Nein, die heißen dann anders.
Ja. Mhm. Also ich komme aus einer Gegend, wo man obergäriges Bier trinkt. Was ist überhaupt der geschmackliche Unterschied? Ein Pilz oder jedes untergärige Bier schmeckt ziemlich frisch, es soll auch erfrischen, während ein obergäriges Bier fruchtig, herb meist schmeckt. Mhm. Also es ist Geschmackssache. Ich mag gerne das Fruchtige. Es gibt auch ein Mischbier, das ist Weißbierpilz. Da werden beide Pilzsorten zusammen, also beide Hefepilze zusammengemischt.
Okay.
Ja, das sind eigentlich die interessanteren Sachen von Ober- und Untergäriges Bier. Ale wird hauptsächlich in Großbritannien gebraut, Kölsch wird in Köln gebraut, Alt wird im Ruhrpott und Umgebung gebraut und in Wien. Ich habe nämlich letzte Woche nach dem Podcast waren wir in der im Unibräu und die haben dort Altbier. Das ist auch ein obergäriges Bier. Und wo ist der Unterschied zwischen Alt und Kölsch? Weil die sind beide ziemlich verfeinert, die beiden Biertrinker-Leute.
Ja.
Im Prinzip gar keiner.
Herrlich, da kann man sich am besten drüber streiten. Das sind die besten Themen.
Also man kann einem Alttrinker einen Kölsch vorsetzen, der denkt, der trinkt einen Alt und umgekehrt. Wichtig ist nur, dass man den Leuten die Augen verbindet, weil nämlich, wenn man es sieht, sieht man den Unterschied, nämlich Alt ist ein dunkles Bier. Das heißt, da hat man Malz, Zuckercouleur noch zugesetzt, beim Kölsch fehlt das.
Das ist wirklich wegen der Farbe Sachen zusetzen. Das klingt so unbierig, aber wird wahrscheinlich viel öfter gemacht, als man ahnt, oder?
Malz zugefügt wird. Ja. Ja, das wird durchaus gern gemacht. Bei Malzbier ist das überhaupt das Wichtige daran.
Das Reinheitsgebot ist sowieso Blödsinn.
Sagst du jetzt gleich mal so.
Ich lasse das mal im Raum stehen, ich hab's nicht mitbekommen.
Ja, die Kraftbier-Leute, das habe ich nur mitbekommen, weil das ja jetzt ja gerade großer Nerdsport und Mode ist irgendwie. Und die beklagen sich natürlich alle über das Reinheitsgebot, wenn man halt so freakigere Mischung halt nicht mehr brauen kann, ohne es halt, dann kannst du es schon machen, aber dann darfst du es halt nicht mehr Bier nennen, sondern, weiß ich nicht, Gerstensaft, Hopfenbrause.
Ja, gilt das bei uns in Österreich überhaupt?
Wir haben doch auch ein Reinheitsgebot, ja, oder nicht?
Ja, aber muss man sich an das halten, um es Bier nennen zu dürfen?
Da muss man sich dran halten. Es gibt sogar Unterteilungen, Vollbier, Einfachbier, Lagerbier, Bockbier, Starkbier, alle diese Sorten. Mhm. Es gibt, man kann nur einen bestimmten Prozentsatz von Alkoholgehalt überhaupt im Bier erzeugen, weil wenn der Alkohol zu viel Alkohol im Bier drin ist, dann stirbt die Hefe an Alkohol.
Ah ja, genau, du darfst den Pilz nicht umbringen, sozusagen.
Genau.
Aber wie viel Alkohol man wirklich in ein Bier reinbringt, können Sie in Biertaucher Podcast Nummer 187 nachhören, wo wir berichten von der Fosdem in Belgien.
Also, es gibt allerdings auch Leute, die haben es schon geschafft, das Bier aufs 57% oder auf 64% zu schaffen. Ui. Die haben allerdings ziemlich viel getrickst. Also okay. Wasser entweder Wasser entzogen oder neue Hefe hinzugefügt oder die abgestorbene Hefe entfernt. Mhm. Und so kann man halt dem wieder mehr Stammwürze verleihen. Also Stammwürze ist das, was übrig bleibt, wenn man das Wasser wegnimmt. Mhm. Und man sagt, ungefähr ein Drittel der Stammwürze ist Alkohol. Und wenn man Bier brauen lernt, lernt man eines, die Stammwürze darf man nicht über einen bestimmten Wert treiben, sonst darf man es nicht mehr durfte man es eigentlich nicht produzieren. Also direkt als Vorwarnung, Bier brauen braucht man eine Genehmigung für in Österreich.
Tatsache?
Ja, also man braucht, man muss eine Lizenz dafür haben, um, ich weiß jetzt nicht, ob es vom Prozent, Prozentsatz abhängig ist oder nicht, aber meines Wissens braucht man in Deutschland und auch in Österreich Erlaubnis, überhaupt alkoholische Getränke herzustellen. Ich habe mich dann als erstes überhaupt gefragt, was ist, wenn ich meinen Orangensaft wochenlang draußen stehen lasse?
Aber ist also, das nicht, das ist ja beim Schnaps auch so, aber ich glaube, da gibt es irgendwelche Untermengengrenzen.
Ja, es ist auf jeden Fall, wenn man nicht zu viel Alkohol produziert, kostet das nichts. Man braucht nur eine Lizenz, aber man muss nichts dafür zahlen. Also das ist dann sozusagen eine Freimenge.
Ja, ich habe einen Bekannten, der hat so viel gebrannt und getrunken, dass sie ihm nicht mehr geglaubt haben, dass er das nicht gewerblich macht. Obwohl er es nicht gewerblich macht.
Nur ein Eigenbedarf.
Das ist halt immer eine Frage des Eigenbedarfs.
Es gibt eine Jahresobergrenze.
Ja, die hat er sicher überschritten.
Ja, dann ist es auch schon...
Vielleicht hätte er Untersuchungen von seinen Leberwerten angeben sollen als Beweis.
Aber das ist auch schon wieder egal, ob man es verkauft oder selber konsumiert. Es zählt nur, wie viel Alkohol man produziert hat. Und danach berechnet sich die Alkoholsteuer. Nicht, ob man es verkauft oder nicht. Wenn man es alles selber trinkt, muss man trotzdem Alkoholsteuer zahlen.
Ja. So Selbstvergnügungssteuer sozusagen.
Ja, genau. Selbstvergnügung, das ist ein ziemlich schönes Wort.
Zum Thema sich selbst vergnügen, ich kann vom Kirchentag berichten. Ich versuche das kurz zu machen, weil es jetzt nicht ganz ins Thema passt. Also ich war aus mehreren Gründen. Der eine war, dass ich zum Verwandtschaftstreffen nach Deutschland musste. Und zum anderen, weil ich evangelisch bin und sozusagen meine Eltern mir nachgelegt habe, wenn du schon zu dem Verwandtschaftstreffen gehst, kannst du ja zum Kirchentag auch gehen. Hast du einen 3-Jahres-Bedarf an Religiosität gedeckt. Der dauert nämlich 3 Tage. Und das habe ich dann gemacht. Der Kirchentag ist sozusagen ein Treffen von deutschlandweit von allen evangelischen Kirchenbegeisterten, kann man sozusagen sagen. Und das hat sich so abgespielt, dass das halt in der Stadt Stuttgart verteilt war, waren mehrere Fußgängerzonen voll mit so Zelten, wo man halt so Essen gekriegt hat und Standeln, und alle Kirchen waren natürlich voll, auch alle Moscheen und alle sonstigen religiösen Einrichtungen, die haben das sozusagen so ökumenisch zusammengearbeitet. Und dann gab es ein riesiges Messegelände mit eben riesigen Bühnen. Und auf dem Messegelände hat es einen sogenannten Markt der Ideen gegeben. Da waren dann sehr viele Zelte aufgebaut, so ca. 17 große Zelte, und jedem Zelt waren urviele Standeln, also wie auf einer Messe. Und da haben halt verschiedene Organisationen Tische gehabt, und die habe ich mir dann angeschaut, und das war relativ billig für die Aussteller dort, also sie haben gesagt so circa um 400 Euro für 3 Tage, und hast aber 250.000 Besucher, also das hat sich recht ausgezahlt. Und es waren halt Organisationen dort wie zum Beispiel, was man als Katholik vielleicht kennt, die Legio Maria, so eine ultrakatholische Organisation, wo glaube ich der Gröhr mitmacht und diese Bischöfe. Es hat mitgemacht das Kirchenvolksbegehren Deutschland, Wir sind Kirche, was eigentlich von den Katholiken ist. Also die waren dort. Und es waren aber auch ganz andere Aussteller, neben diversen evangelischen Missionsvereinen und so, war zum Beispiel Greenpeace dort oder kirchliche Linux-User, hat mich sehr gefreut.
Kirchliche Linux-User?
Kirchliche, ja, ich habe mir, das war das einzige Tux-Plakat mit Pinguin.
Und haben deine eigene Distro?
Nein, haben sie nicht gehabt. Okay. Aber sie haben so ein Projekt gehabt, dass sie eine offene Bibelübersetzung, also wo Leute direkt so aus den open-sourcige Bibelübersetzungen und dann halt alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, diverse Kindergärten, Vereine, Missionsvereine, sehr viele israelische Gesellschaften, israelisch-deutsche Gesellschaft, einige palästinensisch-deutsche Gesellschaften, also das alles so friedensbewegte, ökobewegte und so weiter. Und was ist da Punkt von dem Ganzen? Also im Spiegel war da ein Artikel, wo sie sich lustig gemacht haben, dass der Kirchentag von den Evangelischen immer mehr dem Grünen Parteitag ähnelt, also dass die Themen sich immer mehr aneinander annähern und auch das Essen, weil überall veganes Essen auch angeboten wurde und so. Und die Konklusion war dann, man weiß derzeit nicht, ob die Evangelischen, ob die Grüne Partei jetzt sozusagen das Wählersegment der christlichen Evangelischen unterwandert, was früher also CDU war, oder ob es nicht umgekehrt so ist, dass die Evangelischen die Grüne Partei unterwandern, weil die jetzt ihre ganzen säkulären Positionen immer unter, also immer schwächer werden lassen. Also sie nicht mehr so ganz für Trennung von Kirche und Staat und so. Also das war die Conclusio. Ich habe mich natürlich
dort sehr wohl gefühlt. Und zu meinem, wie soll ich sagen, ich hatte dann so ein religiöses, quasi religiöses Erlebnis. Nämlich ist mir dort aufgefallen, dass es keinen Tisch von der FSFE gegeben hat. Das heißt, alle diese supergläubigen, engagierten Christenmenschen haben nicht gewusst, was freie Software ist und dass das gut ist und unter ihre Pfahnen weiterhin mit Microsoft und proprietärer Software verwalten. Hat dann eben hat dann da FSFE geschrieben, sie sollten da dann Tisch machen und dann haben sie gemeint, sie haben das eh schon ein paar Mal gemacht und sie werden es auch in 2 Jahren in Berlin wieder tun, aber diesmal haben sie halt nicht genug Manpower gehabt für Stuttgart.
Okay. FSFE?
Ja, Free Software Foundation
Europe. Ja, ich bin am Wochenende kurz durch die Vegamania gelaufen und dort war ein Stand von der FSFE.
Im Heiligen Franz, ne?
Ich bin nur durchgelaufen, weil ich war gerade im Stress und habe da durch müssen von der quasi vom... Ich war beim Maiskreisler und bin dann quasi zu U3.
Okay.
Und ich habe mir nur kurz gedacht, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich jetzt noch eine Leberkassemmel fragen, aber ja, zum Glück nicht.
Immer dich beraten lassen und währenddessen Leberkäse essen. Ja.
Aber da war der FSFE-Stand.
Okay, dann habe ich gar nicht entdeckt, okay. Mhm.
Ja, und um das abzuschließen, ist, es waren dann dort Stände von so Datenschutzvereinigungen und so mehreren Umweltschutzvereinigungen. Da habe ich gefragt, ja, zahlt sich das aus, auf dem Kirchentag einen Stand zu haben? Also bringt das sozusagen was? Sind die Leute da unterschreibwillig? Und da haben sie gemeint, ja, das zahlt sich sehr aus, weil die Leute zwar nicht so technisch vorgebildet sind, wie auf einem Linux-Tag jetzt zum Beispiel, aber sehr politisch engagiert. Also die Leute, die da hingehen, sind eher die Leute, die sich auch sonst engagieren, gesellschaftspolitisch. Es waren dann auch so Sachen, dass zum Beispiel dem deutschen Innenminister wurde gleich eine live auf einer Bühne so eine Petition zur Vorrats-, also gegen Vorratsdatenspeicherung verabreicht, bei so einer Art Podiumsdiskussion und so. Mhm. Sachen wurden genutzt. Und ein kleines Katholiken-Bashing, damit höre ich jetzt noch auf. Ich habe dann gefragt, weil es gibt auch Katholikentage und es gibt dann sogar ökumenische Tage, also wo Katholiken und Evangelische das zusammen machen. Und dann habe ich einen Herrn von Greenpeace und die von den Datenschutz und noch ein paar andere habe ich gefragt, ja, gehen die auch zu den Katholikentagen? Und haben gesagt, na, zu denen gehen es nicht mehr, weil das zahlt sich nicht aus, weil da ist nichts los. Also wenn man dort einen Tisch hat, dann unterschreiben die Leute nicht und machen nichts. Also das bringt als sozusagen Organisation der Zivilgesellschaft bringt das nichts, Katholiken bekehren zu wollen. Hat mir natürlich dann sehr gefallen. Aber ich kann über die genaueren Gründe jetzt nur spekulieren.
Und diese Linux, also christlichen Linux-User, also die irgendwie...
Kirchliche Linux-User, ja, mit denen habe ich dann geredet und gesagt, ja, können wir vielleicht mit der FSFE einen Stand machen gemeinsam. Die haben halt einfach nur einen Gemeinschaftsstand gehabt mit diesem Bibelübersetzungsding.
Ah genau, das war dann mit denen geteamt
sozusagen. Ja, die, ja, aber haben einen Teil recht großen und ja, haben halt so Kleber, alles Aufkleber, klar. So Pinguine mit einem Heiligenschein haben sie ausgeteilt und sonst halt, ich glaube, so hauptsächlich Beratung angeboten und sie haben halt gesagt, die Probleme, die sie haben, die kennt man, wenn man jetzt mit Linux zum Beispiel im Schulumfeld oder in Behörden arbeitet, dass halt irgendwelche Entscheidungsträger sich irgendwas einflüstern lassen und dann total unglücklich sind, wenn auf ihrem Open Office jetzt das Word-Icon nicht mehr da ist, wo es war und deshalb ist das dann alles ein Käse. Also die ganz normalen Sachen.
Ja. Kennt man.
Anmerkung, es gibt auch eine christliche Linux-Distribution.
Tatsache.
Aber ich weiß nicht, ob die noch weiterentwickelt worden ist. Da sind dann alles wirklich christliche Programme drauf.
Ich vermute, haben die dann NetHack rausgeschmissen oder umprogrammiert?
Das weiß ich nicht.
Die ganzen Dämonen und so.
Die Verschlüsselung wird auch fehlen. Also würde mich nicht wundern, wenn D-Date auch fehlen würde.
D-Date?
Ja, diskordianischer Kalender.
Das ist so ein D-Date.
Ist ja bei Debian auch leider nicht mehr dabei.
Wie gesagt, also es gibt bei den Evangelischen halt nicht den einen Mainstream mit einem Boss, der sorgt dafür, dass alle im Ruder bleiben, sondern es gibt, das verforkt sozusagen irrsinnig viele Kleingruppen, die sich zum Teil auch gegenseitig dann nicht so sehr mögen.
Die evangelische Kirche ist ja demokratisch aufgebaut.
Genau, da kannst du einen Pfarrer auch abwählen, oder zum Beispiel, weil er geschieden ist.
Funktioniert eigentlich noch so ein Linux-System nach so einem Exorzismus?
Das
alle Dämonen ausgetrieben?
Ja, genau, ja, oder überhaupt ein BSD. Da wäre das noch schlimmer, wenn man den armen kleinen BSD-Teufel austreibt. ich weiß nicht, ob das heuer war oder letztes Jahr. Wir haben einen Papstbesuch gehabt in Wien.
Letztes Jahr habt ihr einen Papstbesuch?
Mhm. Verwirrte Gesichter rundherum. Ja. Für all diejenigen, die in nächster Zeit irgendwie so die Waage... Nein. Welche ist die Verlängerung von der Praterstraße? Ich blink da gerade. Richtung Donauzentrum raus.
erkundigen.
Über die Reichsbrücke.
Die Wagnermannstraße. Über die Reichsbrücke. Ja, ja. Da ist am Ende von der UNO-Sitte ist auf der linken Seite die, ich glaube, die koptische oder die irgendeine Kirche.
Okay.
Und die haben ein voriges Jahr war recht auffällig, dass die, obwohl die nie einen Zaun rundherum gehabt haben, um dieses Grundstück plötzlich einen wunderschönen Zaun mit Gusseisen und angefabelt und alles gekriegt haben. Und dann ist da vor einiger Zeit ist dort ein wirklich billiges Plakat aufgetaucht. Wir begrüßen den Papst so und so, Gregor den 13. oder irgendwas in Wien.
In Ratzinger oder?
Nein. Was die wenigsten Menschen wissen, ist es gibt derzeit auf der Welt.
Ah, das war ein Gegenpapst.
Nein, kein Gegenpapst.
Ein orthodoxer Papst.
Sozusagen. Ja, genau. Es gibt 9 oder 10 Päpste auf der Welt und einer davon hat uns besucht. Hat das irgendwer in der Zeitung gelesen? Ich persönlich bin ja dafür, dass alle Päpste in der Zeitung gleich behandelt werden. Also entweder wir reden über diesen Plempel aus Italien genauso viel wie über die anderen, also gar nicht. Oder wir reden über alle Wochen lang, wenn es am gleichzeitig.
Ja, ja.
Aber schaut euch
letzte das an. Letzte eine Dachorganisation.
Schaut euch diese Kirche an, das ist wirklich lustig. Es ist wirklich herzig. Es ist so ein, weiß ich nicht, 5 Meter mal 2 Meter Vinyl-Plakat, wo sie halt draufgeschrieben haben, wir begrüßen den Papst und so. Das ist sehr herzig. So stell ich mir die Zukunft vor.
Jeder
auch für die Katholiken.
Aber man muss ja sagen, Österreich ist katholisch und nicht orthodox. Und deswegen wird immer über den katholischen Papst geredet und nie über irgendeinen anderen aus Konstantinopel, Moskau oder sonst woher.
So ein Blödsinn.
Ist das so? Oje, oje, was mit dem Glauben.
Aber wir warten ja jetzt wahrscheinlich alle darauf, dass der Diskordianismus die Staatsreligion wird.
Diskordialismus?
Diskordianismus.
Muss kurz erklären.
Achso, der Diskordianismus ist. Moment mal, den kennt ihr keiner?
Was, wir sind enttäuscht.
Okay, gut.
Lass mich nicht alle im Stich, ihr wisst alle, was du willst.
Okay. Ja. Also, das ist der Glaube an die Göttin Eris, die Göttin der Zwietracht und des Chaos. Das Wichtigste, vielleicht vorweggenommen, es gibt das Pentabarf. Also die 5 Kotzeimer, in der drin stehen, woran man sich zu halten hat. Ich kann die nicht mehr auswendig, ist ja auch unwichtig. Wichtig ist nur, man darf keine Hotdogbrötchen essen. Und am zweitwichtigsten ist es, freitags einen Hotdog zu essen, weil das gegen die großen Religionen verstößt.
Nämlich gegen alle.
Man darf ja kein Schweinefleisch essen, kein unkoscheres Fleisch und kein Hotdogbrötchen. Und ja, und daher kommt auch das Programm D-Date. Das ist der diskordianische Kalender.
Hast du nie Illuminatus gelesen?
Nein, auch nicht.
Also der mit dem Rufzeichen, nicht der von Dan Brown, dieser blöde Roman, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Okay. Also, Illuminatus lesen, unbedingt.
Und die Principia Discordia.
Ja.
Wurde übrigens hier in Wien übersetzt. Von jemandem von der Theorie, den weiß ich nicht.
Sehr glücklich.
Und Anfang des Jahres gibt es immer diese Keep the Lasagna Flying Event im Mittellab.
Aha. Vom Spaghetti Monster.
Ja, das ist also, ja, nicht ganz, aber.
Sehr, sehr verwandtes, ja. Sehr einträchtige
Religion. Robert Anton Wilson hat das einmal. Ja, in Angedenken an ihn gibt es dann diese Pizza Event. Geschichte. Und ich finde es immer gut, wenn Religion ein bisschen mit Futter zusammen ist, deswegen fürs Flying Spaghetti Monster. Ja, ich finde es mal nett, wenn ein Gebet endet mit dem Wort Ramen. Und man isst eben Pasta und am heiligen Mittwoch. Und ich finde, da kann man innerhalb der Woche mal mehrfach wechseln. Dann wechseln wir von Pasta zum Fisch, zum Hotdog, so was auch immer. Ein Wein am Sonntag, immer gut.
Na köstlich, ein Fisch-Hotdog am Freitag.
Nein, ich muss das nicht so direkt.
Lieber Hotdog am Freitag. Ja.
Ich finde überhaupt, man sollte mehr mit Religion so umgehen, dass man nicht sich für einen entscheiden muss, sondern einfach, man nimmt das Schönste aus jeder raus, das nennt sich dann Eklektizismus. Ja, welche Religion haben Sie?
Da werde ich jetzt einfach einhaken. Also eklektizistisch bin ich, nochmal @feuerfisch auf Twitter, eine Mischung aus radikal und Differenzfeministin. Und ich wurde vor 3 Jahren Mutter, was tatsächlich zu einigen Spannungen geführt hat und vor allem immer wieder zu Spannungen mit Männern, die ich treffe, die sagen, Wie kommst du denn mit deinem Feminismus klar? Wie passt das denn zusammen, dass du jetzt zu Hause bist und deinen Sohn erziehst und dein Mann und Vater deines Sohnes geht arbeiten? Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe vielmehr ein Problem damit, dass die Gesellschaft von mir erwartet, dass ich mich als Mutter ganz brav, ordentlich benehme und mich nicht mehr selbst amüsiere. Und deshalb habe ich den Bad Moms Club ins Leben gerufen.
Sehr gut.
Vor ungefähr einem Jahr, als mein Sohn alt genug war und er aufhörte, ein Schreibaby zu sein. Also ich hatte verschärfte Bedingungen und etwas Bedarf daran, mich zu amüsieren. Und im Museumsquartier ist es eine sehr geeignete Location dafür, weil es ist draußen. Draußen gibt es auch Bars und es gibt eine Poolbahn. In der Poolbahn kann mein Sohn super mit den Kieseln spielen, also Schaufel, Eimer, die spielen dort Sand. Die Mütter, Väter sind mitgemeint beim Bad Moms Club, sind eh mitgemeint. die Väter und Mütter trinken Cocktails, Bier, was auch immer sie möchten, und rauchen. Und die einzige Bedingung, zum Bad Moms Club eingeladen Schimpfen. Zu werden, ist, man darf sich nicht darüber echauffieren, wenn Mütter trinken und rauchen. Also jeder, der entweder selbst Mutter, Vater oder...
Ich darf auch mitmachen und ich habe mich noch nicht fortgepflanzt.
Ganz genau. Oder ein lieber
also
Freund ist...
Als Aspirant, eine schlechter Eltern darf man auch...
Als Aspirant dazu ein Bad Mom, eine Bad Mom, ein Bad Dad zu sein.
Batman, wie heißt das in Wien?
Das heißt nicht Batman,
das heißt Bad Dad.
Darf man auch kommen. Jeder, der eine Einladung möchte, es findet ungefähr jeden ersten Dienstag im Monat in den Sommermonaten statt.
Und du tust das unter Twitter mit einem Hashtag versehen?
Genau, wir haben auf Twitter einen Hashtag. Eigentlich kommen die Einladungen über Facebook. Aber man kann mich gerne auf Twitter unter @feuerfisch anschreiben und dann schicke ich gerne eine Einladung zum nächsten Termin. Der nächste Termin ist der 7.7., leicht zu merken, ab 16 Uhr im Museumsquartier in der Nähe der Aloha Bar.
Und der Hashtag ist Bad Moms Day oder?
Bad Moms Club.
Bad Moms Club.
Sehr und das gut. Ist dann ein Dienstag und dann kann man dann nahtlos zum Biertauchen übergehen.
Super, ja.
Was gewisse Mitglieder des Bad Moms Club auch schon des Öfteren betrieben haben.
Auch bekannt als Vorglühen.
Ah, jetzt verstehe ich.
Also ja, vor allem super. Frauen, die etwas mit den Termini Radikalfeministin,
Das andere, genau, bitte, was ist ein Differenzfeminismus?
Einschlag etwas anfangen können, die sind immer herzlich eingeladen. Aber wir sind auch Team Israel, es gibt aber auch Team Palästina dort. Also es geht sehr wohl auch darum, sich intellektuell nicht ganz aufzugeben, auch wenn man Mommy-Brain hat. Jede Mami, die stillt, kennt das, Mommy-Brain. Wir geben uns nicht auf, wir können trotzdem weiter Intellektuelle sein, wir können trotzdem weiter Spaß haben. Hm. Wir werden das, wir schaffen das, wir machen Bad Moms Club.
Was ist das mit dem Differenzfeminismus?
Also Differenzfeminismus geht davon aus, dass Frauen und Männer eben nicht gleich sind, wenn auch gleichberechtigt. Daher muss man sie auch ungleich behandeln. Das heißt, die Frauenförderung, zum Beispiel eine Frauenquote oder so, ist völlig okay, weil Frauen einfach anders sind. Der gynozentrische Einschlag zum Beispiel heißt, das weibliche Prinzip wäre etwas besser, wenn wir das in der Welt mehr betonen würden. Gute kommunikative Fähigkeiten, mehr Fähigkeit zur Diplomatie, weniger Krieg, mehr miteinander reden. Tendenziell Matriarchat, ja. Also, aber wie gesagt, das ist alles im Fluss, das kann man alles diskutieren. Aber wie gesagt, Frauen, Mütter, Menschen, die damit etwas anfangen können, sind immer herzlich willkommen.
Und ich habe nicht ganz kapiert, du bist sowohl Radikalfeministin als auch Differenzfeministin oder schließt sich das aus?
Das schließt sich eigentlich aus, wenn man das ganz radikal betreibt. Also die Radikalfeministinnen sind die, die sich in der Tradition von Simone de Beauvoir, Alice Schwarzer verstehen. Mhm. Ich schätze diese Feministinnen sehr im Sinne davon, wie sie gearbeitet haben. Also dieser Ansatz, wir müssen kämpfen, wir müssen solidarisch sein, wir müssen uns zusammenschließen. Es gibt sehr wohl etwas, wo wir kämpfen müssen. Eigentlich sind die Differenzfeministinnen die sagen, wir müssen die Männer halt einbeziehen, sie sind dann anders und das ist halt jetzt gerade so und haben wir uns alle lieb. Damit kann ich weniger anfangen. Ich kann viel damit anfangen, dass ich anders bin als Männer. Ja? Ich habe ein Kind geboren, ich weiß sehr wohl, was der Unterschied ist zwischen Mann und Frau, aber ich möchte mich deswegen nicht schlechter stellen lassen. Und deshalb mit den Mitteln der Radikalfeministinnen kämpfe ich dafür, dass die Differenzfeministinnen bitte gleichgestellt werden, ja? Also zumindest die gleichen Rechte haben.
Wie Männer, nicht wie Radikalfeministinnen.
Wie Männer.
Wie alle.
Wie alle halt.
Okay.
Wie Menschen.
Genau, Menschen, danke.
Wie heißt eigentlich die Gegenströmung zum Feminismus?
Die heißt Maskulinismus.
Ja. Ah. Es gibt diese
die Maskus.
MRAs, die Maskus, ja. Men's Rights Activists. Wenn du wirklich, wirklich in die Abgründe schauen willst, dann google nach MRA.
Ja. Mittlerweile muss man nicht mehr googeln. Jetzt ist ja jede zweite Woche wird irgendein neues Thema eröffnet an irgendwelchen. Es war das letzte, FIFA hat jetzt eine Frauenliga und schon wieder ist es losgegangen.
Das Ende der Welt ist gekommen. Das
Ende der Welt, ja, ja,
furchtbar. Oder der neue Mad Max-Film oder was?
Ja,
genau. Um Gottes Willen, die MRAs sind auf den Barrikaden.
Ja, es ist wirklich schmerzhaft mitzuverfolgen.
Males Rights Activist.
Ja. Und also gibt es dann Differenz, Men's Rights Activist?
Nein, so weit sind die noch nicht,
dann
sind
die
noch ein paar Jahrzehnte.
Okay. Also die wollen einfach nur den Status quo aufrechterhalten, das erste Mal.
Aber das nennt man doch konservativ. Ich
meine, ja, ja, aber die
betonen halt, das ist in Österreich jetzt fest verankert, ist von der Regierung, glaube ich.
Der Twist ist, dass sie sich einfach gegen den Feminismus einsetzen. Weil der Feminismus würde ja eine Verschlechterung ihrer Position in Relation zu den Frauen herbeiführen und das... Das wollen die halt nicht. Die fühlen sich wohler, wenn sie etwas höher stehen. Das spricht nicht für die MRAs.
Nope. Ja. Wieder ein Hashtag, der uns garantiert, das wird zugepumpt werden.
Hashtag
das wäre doch mal was.
Ich überlege mir jetzt gerade, ob man ÖVPler beleidigen kann, wenn man sagt, dass sie MRAs sind.
Nein, weit davon entfernt.
Das wissen die gar nicht. ÖVP und CDU gehören ja auch mehr oder weniger zusammen. Sie sind nur in zwei verschiedenen Ländern.
Ja.
Und von wem wird die CDU regiert?
Echsenmenschen.
Genau.
Von jemandem, der gar kein Interesse hat zu regieren, sondern nur Macht haben will. Einer Frau.
Mutti.
Nee.
Genau, apropos Sven.
Der arme Sven muss immer sitzen und wir stehen.
Ja, das flog an mir vorbei. Also Merkel, Mutti Merkel war beim Kirchentag.
Stimmt, ja.
Und hat was gesprochen. Und im Wesentlichen so, ja, Überwachung ist ja gar nicht so schlimm alles. Und wir müssen natürlich kooperieren mit den Amis, unseren Freunden. Und das passt schon alles. Und ich frage mich so, du warst da. Ist die nicht überrannt worden? Die Frau irgendwie.
Also ich war nicht dort, wo während sie geredet hat, weil die ganze Veranstaltung so groß war, dass du, wenn du zu dieser Bühne mit den populären Rednern wolltest, das war so eine Art Stadion oder schon eine riesige Veranstaltungshalle, hast dich dort anstellen müssen und ich habe mich halt auf diesen Infozelten herumgetrieben.
Das war einfach. Ach, du hast eh draußen so sagen, du durfst das gar nicht rein.
Doch, hätte ich schon, aber dann hätte ich halt dort Schlange stehen müssen und dann wäre ein halber Tag weg gewesen.
Der Horst macht es immer auf Konferenzen. Er steht immer auf den Infoständen
und wirklich gerne auf Infoständen.
Nicht Vorträgen.
Danke,
ja. Ja, aber, hat mich nur gewundert, die ganze
was ich halt vorher schon gesagt haben, der Thomas de Maizière, der Innenminister, glaube ich, hat eben so live, wie er so einen Vortrag gehalten hat, dann so eine Anti-Vorrats-Daten-Petition gleich überreicht gekriegt in seiner Veranstaltungsdiskussion.
Ich dachte, ich hätte das angeregt. Das
wäre nein, aber okay, es gibt auf YouTube angeblich so ein Video.
Er hat einen Zettel bekommen, den er weggeworfen hat.
Du, ich hab's jetzt nur. Okay. Einfach, ich werde es verlinken und man kann das dann schauen.
Wenn du schon gerade stehst, du hattest ja auch noch eine Story am Start, oder? Du warst heute im
MRK. Ja, genau. Ich war im Keller, in den Eingeweiden, dort, wo es was zu schauen gibt, was es sonst nicht zu schauen gibt. Und danach aber noch in den Ausstellungshallen an sich. Und es war wunderbar ruhig.
Okay,
das ist toll heute. Ich kann nur empfehlen, am Dienstag hinzugehen, da soll bis 10 Uhr offen sein. Und wenn das so ruhig ist wie heute, ist das super angenehm. Eine Frage.
Warst du?
Ich habe mich auch gewundert. Ich glaube, wir kennen das mehr unter Mack.
Ja, Mack. Ich spreche die Buchstaben einzeln aus.
Museum für angewandte Kunst.
Genau. Am Stubentor. Also gleich hinter der Bastion, die mal verteidigt wurde. Und damit hatten, glaube ich, die Bürger Wiens das Recht bekommen, den Doppeladler im Wappen zu führen.
Also wäre es wieder mal
vom Schienen. Nein, da steht Mack dran.
Okay.
Ja, also ich hatte eine Privatführung, was natürlich super geil ist, für jemanden, der da Ahnung hat und arbeitet. Super. Genau, und dann waren wir eben unten in den Eingeweiden und da steht natürlich also tausende von Sachen rum. Und Schränke und Truhen, das eine. Es gibt sehr viele Muster von künstlerischen Dingen. Es gab Papierrollen ohne Ende. Und es gab auch Teppiche. Und Teppiche, die können ja echt riesig sein. Also der Hammer. Wenn ich auch normal auf dem Teppich stehe, dann ist der so 2x3 Meter vielleicht. Es gab auch größere Dinge, die dermaßen lang und schwer sind, dass man die garantiert nicht alleine tragen kann. So in Baumstammgröße. So 10 Meter lang und 8 Meter breit oder so. Unheimlich schwer, weil die natürlich dicht geknüpft sind, die man da garantiert nicht so einfach rausbekommt. Das Interessante an diesem Bereich ist auch, dass da drüber ist Rasen und da steht ein Baum. Und der Baum hat natürlich Wurzeln, aber die Wurzeln reichen ja in das Depot hinein. Wo sind also die Wurzeln? Hängen die von der Decke? Das hatte ich ja gehofft. Nein, tun sie nicht. Sie sind eingemauert. Das ist wie ein riesig großer Blumentopf, der von der Decke herunterhängt. Ja, also bis okay. in den Boden sogar. Und dort sind so die Wurzeln von dem Ding mit drin. Das haben sie beim Umbau
einfach drüber gegossen. Also man sieht die Wurzeln
noch herausgebaut. Nee, man sieht sie nicht. Das ist eigentlich Brick.
Blickdicht. Also.
Blickdicht, ja, genau.
Okay, ja.
Mhm. Und kommen auch keine Wurzeln bisher raus. Ja, das war also schon mal interessant an sich. Dann Barock abgehakt. Nicht so meins, aber auch schon interessant. Dann die Teppichabteilung, auch nochmal richtig Teppich ausgerollt sehen. Ja, die sind übrigens aufgebracht, so die hängen in der Luft, die schweben, also sie müssen fliegen. Und auch die Ecken dieses Raumes sind begradigt, sie sind rund gemacht. Dieser Raum hat keine eckigen Ecken. Ja, und dann noch ein paar anderen Abteilungen gewesen und ganz besonders fand ich eine, ich glaube, Japaner hat das gemacht. Ich hoffe, ich ist richtig. Ausstellungsstücke aus vieler langer Zeit, aufgebaut in Vitrinen, die er selber gebaut hat, die recht hoch sind, so 3 Meter. Und es gibt 2 Linien davon, die so eine Art Schlangenlinien sind, also Drachen repräsentieren sollen. Es sind normale, ganz einfache gehaltene Holzdinge, die das halten. Und dazwischen riesige Scheiben. So, und dahinter ist das Zeug auf mehreren Ebenen. Und das erste, also er hat selber gebaut, selber konzipiert, das Zeug ist nicht gerade und er freut anscheinend den normalen Besucher nicht so sehr. normal, okay. Und ansonsten, alle Beschriftungen sind handgeschrieben. Also da haben ein paar Leute vom MAC sind gefragt worden, wollt ihr schreiben? Dann gab es einen Test und dann sind ein paar Leute genommen worden und durften dann halt schön schreiben.
Kalligrafie, auch eine eigene Kunstform. Ja,
genau. Und das finde ich schon echt nett gemacht. Auch am Anfang, wenn die Tür sieht, dann steht da in links auf Deutsch, rechts auf Englisch der ganze Text dabei. Dann macht man das auf, dann sieht man diese Drachenregale. Und man sieht noch eins, das wollte ich noch erwähnen. Wenn man an die Wand schaut, Wand sind immer gerade und flach. Mhm. Ja, da wird höchstens ein Bild aufgehängt. Nein, dort hat der Künstler, Drumroll, in die Wand gehauen und hat Höhlen herausgeschlagen für Devotionalien aus Asien, die da drin ausgestellt sind. Also sind nur so 4, 5 Höhlen insgesamt, aber er hat einfach sich wirklich hineingebohrt in die Wand und hat das da so reingestellt.
Krass.
Ja, ist schon sehr lustig. Mhm. Genau. Und ansonsten gibt es natürlich viel, viel mehr zu sehen im MAC, aber ja, die Zeit war begrenzt. Also der Besuch war interessant. Dienstag, wie gesagt, bis 22 Uhr geöffnet. Mhm. Es lohnt sich hinzugehen. Schaut es euch an.
Wer Marketing?
Weil der Sven da ist. Danke für deinen Tipp vor 2, 3 Wochen. Du hast Wien kennen, hast Veganista empfohlen, da war jetzt sehr gutes Eis. Wer noch nicht dort war, mal kosten.
Okay. Ich war mittlerweile auch beim Greisler.
Hast du es geschafft?
Ja, diesmal geschafft.
Am Sonntag vegane Eissorten vergleichen.
Ich bin dabei, das jetzt anzufangen, genau. Also am Sonntag sind wir rübergelaufen und sind genau zur Schließzeit gekommen. Das wusste ich da aber nicht, weil es gibt ja noch einen anderen Greisler in der Rotenturmstraße. Wir waren bei der Bahnhöhe und die hat bis 11 offen. Und naja, und ich hielt das erst für einen Scherz, dass das Mädchen, Angestellte, sich dagegen wirft, gegen die Glastür und die zuhält, dass keiner mehr reinkommt. Und ich habe dann gesagt, so hier, ich habe Geld dabei, lass mich rein, ich hole ein Eis. Und nein, es war dann zu dumm gelaufen. Aber gestern habe ich es dann doch geschafft. Ja, 3 Eissorten. Eine habe ich vergessen. Eine war Holler, so ein bisschen Sorbet. Sehr nett. Mhm. Für mich ein Geschmack, der mit Österreich verbunden ist, weil es den bei uns in Deutschland fast gar nicht gibt. Also, es gibt es an sich schon, aber nicht überall. Du musst in so einen Bioladen gehen.
Es ist Holler.
Holunder.
Ach so. Du bist doch nicht lange hier, nicht?
Entschuldigung.
Nein, und die andere Sorte war Kürbiskernöl.
Kürbiskernöl?
Genau, da habe ich dann schon gedacht, so, könnte interessant sein. Wunderbar, ist sogar noch besser. Einer meiner neuen Favorites.
Schmeckt ja. Wirklich gut. Mohn ist sehr gut beim Kressler.
Mohn habe ich auch. Nee, Moment. Das war das nur, das dritte.
Mohn ist sehr gut.
Genau. Was auch schmeckt, ist Vanilleeis mit Kürbiskernöl.
Ich wollte das auch gerade einbringen. Das war den Zeitschlangen, war das auch so Mode irgendwie, genau. Immer so Vanilleeiskugeln und dann schnell noch das Kernöl.
Ja, auf alle Fälle, es tut sich was auf dem ganzen Markt und mich freut sehr, weil es gut schmeckt. Also hätte ich gar nicht so erwartet, dachte ja, es ist gesund, schmeckt dann gesund. Mein Stiefvater hat immer gesagt, so ja, meine Mama hat gekocht.
Und wie schmeckt es dir?
Gesund. Ja, das ist so sein Schmäh. Nee, war wirklich besser. Also Veganista und Geißler hingehen, probieren. Genau. Und wie wir gesehen haben, beim Bortolotti gibt es auch veganes Eis. Also es ist nicht jetzt so, dass das
mal die schwimmen jetzt mit oder hatten sie das schon immer?
Ja, nee,
das ist Bortolotti, so auf den muss man aufpassen, ja, Wahnsinn. Ja.
Also die neue Bewegung.
Macht er jetzt auch da. Okay.
Mehr Geschmack. Sehr gut. Hätte machen.
Dabei achte ich immer darauf, dass es Erdbeermilcheis ist.
Achso, warum?
Weil ich Erdbeermilcheis viel lieber mag als das Erdbeerwassereis.
Noch.
Ich war beim, wie heißen sie, Veganista, war ich schon und habe das Erdbeereis probiert. Es hat mir nicht so gut geschmeckt wie mein erstes Erdbeermilcheis in meinem ganzen Leben.
Das erste
frühkindliche Prägung. Das erste Mal.
Weißt schon. Ich habe auch später noch Milcheis, also Sorte Erdbeer gegessen. Und, je gehaltvoller das Fett, desto besser.
Das, du liegst jetzt nicht wirklich im Trend, aber es ist.
Erdbeermilch. Moment, von wegen Trend.
Aha.
Ja, das ist jetzt, das langsam hört sich das auf mit der Fettphobie. Vorsicht, was das anbelangt. Der Trend ist hin zum Fett.
Ja. Mhm. Und weg von den Kohlenhydraten.
Ja, so ist es, weil das mit gesund ist nicht das, was sie uns die letzten 30 Jahre eingeredet haben.
Wie ist es noch nie war, es ist ein Wahnsinn.
Also es kommt jetzt Butter ohne Brot oder
Fleisch ohne Brot.
Fleisch ohne Brot.
Und zwar nicht, dieses magere Butensch, sondern hat das schön fettes, durchzogenes
Schweinsbraten ohne Knödel.
Gescheites Schweinefleisch.
Ich bin aber Jahrzehnte beschissen worden anscheinend.
Hängt das damit zusammen, mit diesen Steinzeit-Diäten, die jetzt...
Das hängt auch damit zusammen, also jetzt ganz im Ernst. Nur kurz, weil ich will nicht zu viel predigen. Aber angefangen hat die ganze Sache mit einem gewissen Ansel Keys, der im Endeffekt eine Studie gefälscht hat, würde man heutzutage sagen, vor 30 Jahren, 40 Jahren, weiß ich gar nicht mehr, es ist lang her, auf die sich alle beziehen, unter anderem zum Beispiel diese berühmte Food Pyramid aus den USA, die wir ja dann auch kennen, wo Brot und Äpfel und Reis sind die Grundlage und dann einmal vielleicht am Tag oder noch besser in der Woche sollte man sich vielleicht Fleisch gönnen. Und das beruht alles auf einer geschönten Studie von diesen Menschen. Und eigentlich kommt man heutzutage drauf, dass das ganz verkehrt ist und dass das Fett eigentlich das ist, was uns gesund halten will und die Kohlenhydrate das sind. Oder zumindest ein Großteil von den Kohlenhydraten, die wir heutzutage zu uns nehmen, das sind, was uns krank macht.
Und danach noch jemand, kommt noch jemand
leider auch Bier.
Zuerst der Spinat und dann das.
Ja. Also ein Steak mit so richtig schönem Salat ist auf jeden Fall gesund. Und der Salat nicht, aber das Fleisch ist gesund.
Der Salat ist okay, weil da ist eh nichts drin. Aber also ich würde den Erdäpfelsalat weglassen und stattdessen einen grünen Salat oder Paradeiser essen. Aber jedenfalls, also ich will jetzt nicht zu viel predigen, aber der Punkt ist auf jeden Fall, das wird momentan gerade zu einem Trend.
Die einzigen Fette, die nicht rehabilitierbar sind wissenschaftlich, sind die Transfette.
Ja, das ist Margarine zum Beispiel, ganz böse. Mhm. Wer hätte das gedacht?
Bezellung, diese ganze.
Ja, ganz furchtbar böse, krebserregend. Mhm. Nein, aber die Butterverkaufszahlen zum Beispiel in Schweden muss man sich anschauen, die sind unglaublich, die sind jenseits von allem, was man sich vorstellen könnte.
Dann also, die mit dem Butterberg aufgeräumt hat. Ich habe den ewig nicht mehr gehört.
Die Schweden haben
das war in meiner Geografie.
Die Schweden haben, das kann man in den Zeitungen nachschlagen, die Schweden haben vor 2 Jahren oder so eine Butterkrise gehabt, die haben zu unglaublichen, horrenden Preisen Butter aus Dänemark importiert. Wir reden da von 40 Euro den Kilo.
Was? Okay, komm.
Also, es gibt ein Bier in Schweden.
Ja.
Es gibt eine Gruppe von Leuten, die das mit diesen Low Carb schon länger wissen. Das sind halt die Leute, die ins Fitnessstudio gehen und Bodybuilder, die machen das schon sehr lange. Aber jetzt wird es halt Mainstream.
Ja. Also, also Bier-Podcast, Biertaucher-Podcast,
räumen ja, also wir müssen jetzt dann Wassertaucher-Podcast.
Wodka-Podcast.
Na, Wodka wird ja auch aus Kartoffeln, oder?
Ja, aber du kannst nicht so viel trinken.
Ach so. Na, das wird der Wassertaucher-Podcast. Ab der nächsten Episode Wassertaucher-Podcast.
Ich möchte hinzufügen, dass Bier nicht dick macht. Das sind die Chips, die man dazu isst.
Also.
Ja. Kurzes Pseudonerd-Thema. Nächste Woche am 17., das ist am Mittwoch, ist wieder ein Python-User-Group-Treffen, wie gehabt, im Metalab, hinten in der Bibliothek.
Ab 18 Uhr ungefähr.
Muss man ungefähr dazu sagen. Letztes Mal war ich allein da bis um 6:30. Es gibt diesmal wieder ein Coding-Dojo. Das heißt, der Aufruf an alle Anfänger, Fortgeschrittene, kommt vorbei, dass solange ihr irgendwie auch nur halbwegs auf einem Keyboard herumtipseln könnt, könnt ihr mitmachen und das ist immer Spaß. Wir haben da immer große Freude, dauert zwei Stunden oder so ungefähr und es ist recht intensiv. Jeder, der kommt, muss mitmachen, aber ich verspreche euch, keiner wird euch auslachen, weil wir schon alle genauso unfähig aus. Danach
gibt es wieder die Lampe, die leuchtet?
Grüne-rote Lampe müsste ich schauen. Wir haben jetzt irgendein neues Setup und das ist alles ein bisschen mühsam. Wir werden noch dann feilen. Wir haben allerhand Bier im Metalab. Wir haben einen ganzen Kühlschrank voller Hirter, Hanfbier, Biobier und diverses andere Zeug.
Clubmate.
Es gibt Clubmate für die Leute, die nicht unbedingt dem Alkohol zusprechen wollen. Wir haben auch Leitungswasser. nach dem Coding-Dojo gibt es wieder Gelegenheit zum Reden, Plaudern, Fragen stellen. Falls ihr irgendein Projekt also habt.
Diesen Mittwoch oder?
Das ist den
nächste Woche.
Okay. 17.
Was ist das?
Was ist was?
Python User Group.
Ach so.
Entschuldigung, User Group. Ist das ein bisschen zu schnell am Anfang.
Okay, gut.
Das monatliche Treffen der Python User Group.
Also ich habe beim Wort Keyboard gedacht, naja, da spielen alle Musik.
können wir auch machen.
Musik-Hackathon.
Ja.
Was aufs Klo können
wir? Wrap it up.
Wir drehen das ab.
Genau. Wir drehen das ab.
Also das ist
ein schönes Ende. Na okay, dann verabschieden wir uns doch. Schön war's.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ja, sind wir nicht enttäuscht, dass sie nächstes Mal kommen sollen? Jetzt sind wir eh schon so viel.
Alle sollen kommen.
1:12.